Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Das Versprechen, das ist der Titel der Predigt heute Morgen und ich will gar nicht lange fackeln, sondern ich will mit euch direkt steil in das Thema einsteigen. Das Versprechen. Wenn ich so ein Thema, so einen Titel höre, dann stellt sich mir als erstes die Frage, wer stellt denn hier wem welches Versprechen? Also worum geht's eigentlich? Wer stellt hier wem welches Versprechen? Wir starten direkt mal mit dem Text. Wir schauen in den Text hinein und überlegen und gucken nach der Antwort. Was ist denn hier eigentlich das Versprechen? Der Predigttext heute, der steht in Genesis 12, Vers 1 bis 3. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. So. 1. Mose 12, 1 bis 3. Da steht Folgendes. Ich lese mal vor. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Gott sagt hier, ich will. Ich werde dich segnen, Abraham. Das ist das Versprechen. Das ist dieses Versprechen. Wer gibt dir wem welches Versprechen? Gott gibt Abraham das Versprechen, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das Versprechen gilt zuerst einmal Abraham. Und das ist gar nicht so unwichtig, das ist wichtig zu wissen, denn wenn ich jetzt, stelle ich mir vor, morgens im Gottesdienst sitze und dann höre ich diesen Titel, das Versprechen, ja, dann denke ich ja erstmal an irgendein Versprechen, das mir gemacht wird. Ja, irgendein Versprechen, keine Ahnung. Wer verspricht mir jetzt was? Gott verspricht mir was für die nächste Woche. Glück, Zufriedenheit, Segen, was man sich so wünscht. Ja, Balsam für die Seele, ich meine, das wünscht man sich sonntagmorgens von der Predigt. Die nächste Woche startet ja auch direkt wieder stressig. Ja, man ist im Büro, an der Kasse, auf der Straße unterwegs oder wo einen der Job auch gerade so hinpeitscht. Und dann brauchen wir das. Ja, Futter für die Seele, geistliches Futter. Und dann lese ich diesen Text und dann geht es erstmal gar nicht um mich. Ein bisschen ernüchternd. Ja, also dann lese ich den Text und da geht es um irgendeinen Abraham. Ja, was habe ich denn mit diesem Abraham zu tun? Und dann gucke ich mir das Versprechen an und das Versprechen betrifft auch diesen Abraham und gar nicht mich. Und dann frage ich mich, was habe ich mit diesem Abraham zu tun? Und was hat vor allen Dingen meine nächste Woche mit diesem Abraham zu tun und dem Versprechen, das vor Tausenden von Jahren diesem Mann gemacht wurde? So, und wenn du jetzt noch nicht abgeschaltet hast, ja, weil du merkst, es geht gar nicht um mich heute Morgen, ja gut, dann kann ich ja abschalten. Dann sage ich zu dir, herzlich willkommen. Ja, denn heute Morgen geht es darum, dass wir uns ein bisschen festbeißen, weil es braucht eine Zeit, bis wir heute zu uns kommen und zu dem, was der Text da mit unserer nächsten Woche zu tun hat. Also beiß dich mit mir fest. Ja. Zurück zu dem Versprechen. Gott verspricht Abraham Folgendes. Erstens, ich mache aus dir ein großes Volk. Dass dein Name groß wird, dass dein Name berühmt wird auf der ganzen Erde. Ja, nebenbei bemerkt, dass das Volk, ja, von dem hier die Rede ist, das ist Israel. Ja, Israel, genau. So, und zweitens verspricht Gott Abraham, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Jetzt meine Frage an dich, und das ist keine rhetorische Frage, ja, das ist eine ernst gemeinte Frage, wo findest du dich denn hier wieder in dem Text, in dem Versprechen? Wo geht's um dich? Ich lese nochmal vor, ja, ich mache aus dir ein großes Volk, Abraham. Du sollst ein Segen sein, Abraham, für alle Völker. Wo bist du? Was betrifft dich? Alle Völker. Das bist du. Das sind wir. Das bin ich. Alle Völker. Das sind wir, ja, Deutsche, Franzosen, Afghanen, US-Amerikaner, Syrer, Araber, Türken, Polen, Russen und so weiter und so fort. Alle Völker. So, und jetzt sagst du vielleicht, okay, Till, jetzt wird das aber ein bisschen politisch hier, die ganzen Nationen und so weiter und so fort. Und ist das nicht auch ein bisschen undifferenziert, hier alle in einen Topf zu schmeißen? Ja, und dann ja auch demgegenüber nur ein einziges Volk herauszuheben, nämlich Israel. Ja, und wenn schon alle in einen Topf, dann bitte wirklich alle, ja, ohne irgendwelche Aussparungen eines auserwählten Volkes Israel. Ja, kann sein. Aber das ist ja gar nicht mein Problem, ja, weil nicht ich bin hier undifferenziert, sondern ich gebe hier einfach nur wieder, was uns die Bibel hier sagt. Gott differenziert hier. Die Bibel unterscheidet hier. Ja, da gibt es erstens Abraham und damit Israel. Und zweitens den ganzen Rest. Ja. Erstens Abraham und damit Israel, dieses eine Volk, und auf der anderen Seite der ganze Rest. Ob dir das jetzt passt oder nicht. Und um Israel, um Abraham geht es heute Morgen auch erstmal primär. Ja, wir müssen uns erstmal ein Stückchen zurückstellen. Um Israel und um Abraham geht es heute erstmal primär, denn das Versprechen, der Titel der Predigt, der gilt auch erstmal Abraham. So, und bevor du jetzt wieder sagst, ja okay, gut, dann schalte ich halt jetzt ab. Ja, weil geht ja immer noch nicht um mich. Dann sage ich dir nochmal, stell dir mal ganz bewusst diese Frage. Was habe ich eigentlich mit Abraham zu tun? Was habe ich eigentlich mit Abraham zu tun? Ich meine, Jesus, okay. Ja, weil Jesus hier für alle Völker und der Retter der Welt und so weiter und so fort. Aber Abraham, irgend so ein Typ, der vor Tausenden von Jahren gelebt hat. Was habe ich mit dem zu tun? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, möchte ich mir mit euch mal ein, ich glaube, ich habe das in der Bibel gefunden, ja, so ein biblisches Prinzip anschauen. Ja, und zwar meine ich, Gott er wählt und beruft Einzelne, um viele zu erreichen. Gott erwählt und beruft Einzelne, um viele zu erreichen. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Oder groß gedacht, Gott handelt mit Israel als seinem erwählten Volk. Und andererseits mit den Nationen, mit uns. Man kann ja jetzt zu Recht die Frage stellen, ja, warum macht Gott das denn? Ja, warum teilt er denn die Menschheit so ein? Wieso muss er hier so unterscheiden? Wieso erwählt er, wieso nicht die ganze Menschheit? Ist Israel irgendwie besser? Ist Abraham irgendwie ein toller Hecht oder was? Dass er das verdient? Ja? Sind wir alle irgendwie ein bisschen schlechter, dass er uns nicht erwählt? Was ist denn das Problem? Warum macht Gott das? Wenn man sich die Bibel anschaut, dann startet das ganze Ding ja mit der Schöpfung. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde gemacht. Ja, und dann macht er den Menschen und setzt die beiden in den Garten Eden ein, Adam und Eva. Und dann irgendwann kommt's zu dieser Riesenkatastrophe, ja, zu dem Sündenfall, der Super-GAU in der Bibel. Ja. Die Menschen entscheiden sich gegen Gott. Und ab diesem Zeitpunkt kann man so zwei Linien erkennen. Segen und Fluch. Segen und Fluch. Das fängt da an, mit diesem Sündenfall. Warum? Im Garten Eden, ja, war alles super. Also wirklich, alles war super. Ja, das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen, weil alles super war. Also stell dir jetzt mal das perfekte Szenario vor in deinem Kopf. Gut, ist jetzt vielleicht auch nicht, manchmal sind unsere Szenarien auch ein bisschen egoistisch, aber also alles war super, ja? Adam und Eva, Gott, alle happy miteinander. Und dann hat der Mensch diese tolle Idee und sagt sich, ich probiere es mal ohne Gott. Ja, vielleicht meint es ja nicht gut mit mir, ich schaue mal lieber ein bisschen selbst. Und da kommt dieser Super-GAU. Und ab da entscheidet sich der Mensch, nicht mehr unter dem Segen Gottes zu stehen. Er entscheidet sich, aus diesem Segen herauszutreten. Und was gibt's außerhalb dem Segen Gottes? Den Fluch. Den Fluch. Ja, das ist total Schwarz-Weiß-Malerei. Ja. Wir denken lieber in Grauzonen. Ja, ich persönlich auch. Aber jetzt sage ich nochmal, das ist gar nicht mein Problem, weil das macht nämlich die Bibel. Die Bibel denkt hier ganz klar Schwarz-Weiß. Du gehörst zu Gott und du lebst. Du gehörst nicht zu Gott und du stirbst. Segen und Fluch. Ja, ab diesem Zeitpunkt, wo sich der Mensch gegen Gott entscheidet, da gehört Brudermord, Egoismus, Eifersucht, Hass zu uns. Untrennbar verbunden. Kain und Abel. Ja, Segen und Fluch. Abel, der von Gott freundlich angesehen wird, und Kain, der Brudermörder. Jakob und Esau. Segen und Fluch. Und auch bei der Berufung Abrahams. Segen und Fluch. Ich werde segnen, die dich segnen. Nee, warte mal, andersrum. Jetzt muss ich ja nochmal reinschauen. Ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Gott stellt sich da ganz klar zu Abraham. Und damit zu Israel. Das ist die Frage jetzt natürlich, die dann im Raum steht. Was heißt das für uns, wenn wir die Völker sind? Was hat das für uns für eine Bedeutung, für Auswirkungen? Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das ist ja dieser Satz, auf den ich mich gerade mehrmals immer wieder berufen habe und gesagt habe, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Gott erwählt Abraham, um viele zu erreichen, um viele zu segnen. Warum muss er das machen? Ich habe gerade eben den Sündenfall erwähnt. Ja, der Gedanke, der dahinter steckt, ist diese Frage. Wie kann denn der Mensch? Wie kann der Mensch nach der größten Katastrophe der Menschheit? Und das ist der Sündenfall. Gott überhaupt erkennen. Gott überhaupt kennenlernen. Über seinen eigenen Tellerrand hinausschauen. Ich meine, die Frage ist klar, oder? Wer von uns hat Gott schon mal gesehen? Niemand hat Gott schon mal gesehen. Niemand kann Gott erkennen. Wir können das nicht von uns selbst machen. Keine Religion, keine Philosophie, keine tollen, weiß ich nicht, Meditationsarten oder Gedankengebäude, die können uns Gott nicht näher bringen. Gott ist außerhalb. Gott steht uns immer gegenüber, weil wir uns gegen ihn entschieden haben. Gott muss sich zeigen. Gott muss sich selbst offenbaren. Das ist das Wesen Gottes, dass er sich zeigt. Klar kann man sich jetzt auch die Frage stellen, ja okay, gut, Sündenfall, steht alles in der Bibel drin und so, aber ich meine, was habe ich denn damit zu tun? Was habe ich eigentlich mit dem Sündenfall zu tun? Ich meine, Adam und Eva, wer ist das eigentlich? Ja, wieso bin ich verantwortlich für das, was die damals verbockt haben? Für meine eigenen Sünden, okay, ja, meine eigene Schuld, da bin ich vielleicht für verantwortlich und so. Aber die, ja, ist genau dieselbe Frage. Was habe ich mit Abraham zu tun? Was habe ich mit Adam zu tun? Was habe ich mit den Sünden der anderen zu schaffen? Wieso sollte das, was Adam gemacht haben, mich irgendwie betreffen? Ich finde das, also ich meine, man kann sagen, das ist unfair. Ja, nur weil der da irgendwie, keine Ahnung, sich gegen Gott entschieden hat, muss das ja noch lange nicht für mich gelten. Und meine Sünden, ja, okay, gut, ich bin jetzt nicht so der, der mieseste Typ von allen, ja, das passt schon irgendwie alles, das kann man irgendwie ein bisschen glatt bügeln und so. Ich habe ja noch keinen ermordet. Ja, ich meine, irgendwie ist das immer so komischerweise so diese Schnittstelle, ja. Ich habe ja noch keinen umgebracht. Dann bin ich ja nicht so schlimm. Ne? Hä? Ja gut, ich meine, wenn man dann erst zum bösen Menschen wird, wenn man einen umbringt, dann, naja. Ich glaube, da steckt noch ein zweites Prinzip drin. Ich glaube, die Bibel betrachtet die Menschheit als Ganzes. Für die Bibel ist die Menschheit nicht nur 1, 2, 3, 4 ganz viele Menschen, die irgendwie nebeneinander herleben, sondern wir leben miteinander. Wir beeinflussen einander, positiv und negativ. Ja, ich meine, das ist klar, guck in deine Family. Ja, du beeinflusst deinen kleinen Bruder, deine kleine Schwester. Du beeinflusst auch deine Mama oder deine Mama dich. Wir beeinflussen einander und das ist global, weltumspannend. Ein Beispiel, ich trinke ja lieben gern Kaffee. Ja, jetzt habe ich auch noch so eine neue Mühle geschenkt bekommen. Ach, wunderbar. Ja, und dann guckt man natürlich genau hin, welchen Kaffee man so trinkt. Ja, und da fällt einem natürlich auf, dass überall auch so kleine Siegel drauf sind. Der Fair Trade war ja auch schon ein Riesenthema. Welchen Kaffee ich hier trinke, das hat Einfluss darauf, wie Menschen anderswo auf der Welt, Südamerika, Afrika, leben. Ja, unser Lebensstil hier hat Einfluss darauf, wie anderswo auf der Welt Menschen leben. Wir beeinflussen einander, weltumspannend. Ich meine, das hat blöderweise den Nachteil, dass unsere Sünden, unsere Schuld, dass die Sünden eines einzelnen Menschen die ganze Menschheit betreffen. Ja, wenn ich in meiner Familie Bockmist baue, dann hat das Auswirkungen. Und umgekehrt. Ich glaube, das ist gar nicht nur ein biblisches Prinzip. Ja, überall, wo große Systeme sind, ja, wir leben ja auch in einem System, in einem Beziehungssystem, da kann man das beobachten, dass die kleinsten Änderungen Auswirkungen auf das ganze System haben. Man nennt das Schmetterlingseffekt. Edward Lorenz hat diesen Begriff geprägt. Das ist eigentlich was aus der Meteorologie. Schmetterlingseffekt, Butterfly-Effekt, da gibt es auch Filme zu, so ganz oft wurde das verarbeitet. Und das beschreibt einfach diesen Punkt, dass in einem System eine kleinste Auswirkung riesige Veränderungen haben kann. Du kannst mal das Video anmachen. Das ist jetzt eine Fliege, nicht die Patrone, ja. Bumm, ja. Alles fängt mit einem kleinen Blatt an. Das macht den Besitzer so wütend, der hackt den Baum ab. Dann gibt es einen Unfall, da fliegt ein Fahrradfahrer gegen ihn, so einen Obstständer. Und so geht das weiter und so fort, bis der Präsident auf den Nuklear-Button da drückt und die ganze Welt geht den Bach runter. Ja, Schmetterlingseffekt. Eine kleine Änderung hat Auswirkungen auf das ganze System. Okay, du kannst das ausmachen, danke. Was hab ich mit Adam zu tun? Was habe ich mit Adam zu tun? Ist nicht jeder selbst für sein Leben verantwortlich? Adam und Eva haben sich damals gegen Gott gestellt. Und zack, war die ganze Menschheit betroffen. Augustinus, irgend so ein alter Kirchenvater, ja, der beschreibt das so. Vor dem Sündenfall waren die Menschen fähig, nicht zu sündigen. Ja, sie konnten sich entscheiden, nicht zu sündigen, mit Gott in Gemeinschaft zu leben und alles war gut. Und dann kommt diese Entscheidung zu sündigen. sich gegen Gott zu stellen. Und mit dieser Sünde Adams, mit dieser Ursünde, danach ist der Mensch, ist die Menschheit auf einmal unfähig, nicht zu sündigen. Vor dem Sündenfall fähig, nicht zu sündigen. Nach dem Sündenfall unfähig, nicht zu sündigen. Diese Ursünde Adams, diese Trennung, die da stattgefunden hat zwischen Menschheit und Gott, nicht nur zwischen Adam und Gott, sondern zwischen Menschheit und Gott, zieht sich durch bis heute. Denn was hat sich geändert? Nichts. Seit Jahrtausenden. Noch immer geben wir die Sünden an unsere Kinder weiter. Ja? Ich meine jetzt nicht nur die Fehler in der Erziehung, die man so als Eltern macht. Ja? Noch immer sind wir getrennt von Gott. Noch immer können wir Gott nicht schauen. Noch immer steht Gott dieser Welt gegenüber. Der Römerbrief, der bringt das wunderbar auf den Punkt. Paulus greift genau dieses Thema auf, und zwar in Römer 5, Vers 18 bis 19. Da schreibt er genau das. Da steht, also, durch die Gebotsübertretungen des einen Menschen kam es dazu, dass alle verurteilt wurden. Ebenso bewirkt die Gehorsamstat des einen, dass alle für gerecht erklärt werden und leben. Weil ein einziger ungehorsam war, sind alle zu Sündern geworden. Ebenso werden alle vor Gott zu Gerechten, weil der eine gehorsam war. Das ist genau dieses Prinzip. Gott ist mit der Menschheit unterwegs und mit dir, mit den einzelnen Menschen. Das ist ein System. Du kannst nicht einfach sagen, hier geht es nur um mich. Ja, auch wenn in unserem Land, in der westlichen Welt, Selbstrechtfertigung und so, das hat Hochkonjunktur. Ja? Ich entscheide für mich selbst. Ich betreffe nur mich und keinen anderen. Jeder nach seiner Fasson und all solche Sachen. Ja? Aber nach Römer 5 werden durch die Sünden des einen, durch Adam, alle Menschen zu Sündern. Und durch die Erlösungstat Christi wird allen Menschen das Tor zur Erlösung geöffnet. Das ist wichtig zu verstehen. Ja? Dieses Prinzip sagt dir einerseits, blödes Ding, ich kann mich nicht abkapseln von Adam, von der Menschheit, von diesem ganzen Mist, der damals passiert ist. Und ich meine, ich finde, das ist absolut logisch. Das ist absolut logisch. Guck nur mal in die Zeitung. Die Menschheit zerfleischt sich gegenseitig seit Jahrtausenden. Ja, wir kriegen das hier zurzeit krass mit. Überall kommen Flüchtlinge zu uns ins Land. Warum? Weil sich die Menschheit da drüben zerfleischt. Habe ich ja nichts mit zu tun, könnte man jetzt sagen. Stimmt aber gar nicht. Ja, unser Land, der Westen, liefert Waffen, beutet weltweit die Drittländer, ja, wo wir dann wieder Unterstützungshilfe bringen, aus. Das ist ein teuflischer Kreislauf. Und das ist nicht erst seit ein paar Jahrzehnten so, das ist seit Jahrtausenden so. Menschen versklaven sich gegenseitig im Römischen Reich, im Neuen Testament, da gibt es Sklaverei, im Alten Testament. Das ist, wenn man sich das anschaut, was da für Geschichten drinstehen, ja, im Alten Testament. Die Menschheit ist nicht die Summe, ja, irgendwie von 1, 2, 3, 4 ganz vielen Menschen. Wir beeinflussen uns gegenseitig. Du kannst dich nicht rausreden und sagen, ich habe mit Adam nichts zu schaffen. Auf der anderen Seite hat aber genau dieses Prinzip, ist der Schlüssel zur Rettung. Denn genauso wie Paulus schreibt, durch diesen Ungehorsam des einen Menschen, wie durch den Gehorsam von Jesus Christus kann durch dieses stellvertretende Opfer das Heil allen Menschen gelten. Die Tat des Einzelnen hat Auswirkungen für die gesamte Menschheit. Also wie soll das jetzt funktionieren? Wie soll das jetzt funktionieren? Du sollst ein Segen sein. Wie war das mit Abraham? Ja, da sind wir vorhin eingestiegen. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Wie soll in diese gottlose Welt göttlicher Segen fließen können? Gottes Lösung war einfach. Ja? Er erwählt sich durch Abraham ein priesterliches Volk, sagt die Bibel. Ja, Gott hat Israel nicht erwählt, weil es irgendwie ein besseres Volk war oder besser als andere. Gott erwählt immer das Schwache und Geringe. Und genau darin zeigt er seine unfassbare Liebe. Gott erwählt sich ein priesterliches Volk. Die Aufgabe des Priesters ist es ja, Gott den Menschen nahezubringen, zu vermitteln. Und genau das ist die Rolle Israels. Ja, Israel wurde nicht irgendwie um seiner selbst willen erwählt, ja, weil es so toll war und die dann eine tolle Beziehung mit Gott hatten und alles super war. Nee, da ist ja dieser Zuspruch, dieses Versprechen, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das ist auch eine Verantwortung, ja, die Israel gegeben wird. Als Modellvolk. Wie funktioniert das mit Gott? Wie kann man mit Gott zusammenleben? Ja, im 5. Mose beschreibt das die Bibel nochmal, wie sich das Gott mit Israel gedacht hat. 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6 bis 8. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker, ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu diesem Versprechen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir genau das. Paulus schreibt im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 16. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott Abraham und seinem Nachkommen gemacht hat. Er sagt übrigens nicht und deinem Nachkommen, als ob viele gemeint wären, sondern er sagt ausdrücklich deinem Nachkommen. Und damit meint er Christus. Gott verspricht Abraham, du sollst ein Segen sein für alle Völker. Und Paulus sagt uns, in Jesus Christus erfüllt sich dieses Versprechen. In Jesus Christus ist die Tür offen für alle Völker. In Jesus Christus können alle Völker Gott begegnen. Die Apostel wussten das. Ja? Paulus, interessanterweise, der große Heidenmissionar, ist ja auf seinen Reisen immer zuerst zu den Juden gegangen und erst danach zu den Christen. Zu den Heiden. Der hat das anerkannt, dass Gott einerseits mit Israel, andererseits mit den Nationen handelt. Und in Jesus findet diese Versöhnung statt. In Jesus erfüllt sich dieses Versprechen Gottes, dass wir Gottes Volk sein können. Ja, in Jesus kommen Israel und die Nationen zu einer neuen Einheit und werden zum Volk Gottes. Du sollst ein Segen sein für alle Völker. Das Versprechen, diese Zusage gilt dann auch uns. Wir sollen ein Segen sein, ja, für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wir sollen ein Segen sein für alle Völker. Und wie kann das ganz praktisch in deiner nächsten Woche gelebt werden? Diese Verheißung, die dir in Jesus Christus ganz praktisch begegnet. Für alle Völker. Ich meine, zurzeit ist es so, alle Völker der Welt kommen zu uns nach Deutschland. Alle Völker der Welt landen auf einmal hier, in unseren Turnhallen, in unseren Schulen. Und was machst du dann? Wo bist du Segen für die Völker? Wo machst du dich auf den Weg und bringst Licht und bringst Hoffnung, die in dir lebt? Du sollst ein Segen sein, das kannst du gerade in dieser dunklen Zeit, ja, wo es kalt draußen wird, wo man Licht braucht und Licht Hoffnung gibt, ganz konkret leben. Geh mal rüber ins Asylantenheim oder schau dich mal um, wo leben hier gerade Flüchtlinge in der Nähe? und sei ein Segen für die Völker. Oder ganz konkret auf deinem Arbeitsplatz. Fang an zu beten für deinen Nachbarn, für deinen Kollegen. Sei ein Segen für die Völker. Fassen wir nochmal zusammen. Durch Jesus kann ich zu Gottes Volk gehören und Anteil an dem Versprechen Gottes an Abraham haben. Du sollst ein Segen sein. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.